Hallo und herzlich willkommen bei Miteinander, ein christlicher Podcast für Mamas, ein Platz zum Auftanken.
Liebe Mamas, während wir euch in dieser Jahreszeit ein paar der Vorträge unserer letzten Konferenz als Podcast anbieten dürfen, sind wir als Team mitten in den Vorbereitungen für die Miteinander-Konferenz 2025, die am 5. April stattfinden wird. Vielleicht hast du schon über unsere Newsletter davon gehört. Wenn nicht, dann wirf vielleicht gleich einen Blick in deinen Kalender, denn es wäre so schön, dich dabei zu haben. Was ich schon sagen kann, ist, dass ich mich riesig darauf freue, an diesem Tag das Mama-Sein miteinander zu feiern. Unser Thema heute lautet Identität, gesund leben und weitergeben. Du darfst Birgit Berthold kennenlernen, wie sie uns auf eine sehr reichhaltige Weise in ihr Leben hineinblicken lässt und in ihre Erkenntnisse darüber, wie es gelingen kann, die Identität unserer Kinder zu stärken und zu festigen, damit sie starke Erwachsene werden und wissen, wer sie sind. Wie geht's dir als Frau, als Ehefrau und als Mama mit deiner Identität? Auch in dieser Frage wirst du sehr wertvolle Impulse zum Nachdenken und Reflektieren bekommen. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, dann findest du auch eine ganz wunderbare Inspiration für das Geburtstagsfeiern innerhalb der Familie. Das habe ich mir auf jeden Fall schon mitgenommen, aber zu viel möchte ich jetzt auch noch nicht verraten. Ich empfehle dir auf jeden Fall ein ruhiges Plätzchen für diesen Input, eine wärmende Decke, Tee und Kerze dürfen auch gerne dabei sein für eine Stunde der Ermutigung.
Dankeschön, es ist wirklich eine Freude, hier zu sein. Ich bin zum ersten Mal hier. Identität, Leben und Weitergeben ist mein Titel. Ich möchte mich kurz vorher noch vorstellen. Ich bin über 25 Jahre verheiratet und wir haben 3 erwachsene Kinder. Ich habe da ein Foto mit. Gut, das ist meine Familie. Mein Mann, dann links die Sophie, ist unsere Älteste, 23. Nein, sie wird 24, studiert in Konstanz. Die Zweitälteste wird jetzt 22, die wird jetzt von Amerika nach 3 Jahren zurückkommen. Und der Jüngste ist 17, hat gerade den L17 geschafft, fühlt sich extrem erwachsen und kutschiert seine Freundin durch die ganze Stadt. Auf der anderen Seite seht ihr mich. Wer bin ich? Ich bin eine Geliebte. War nicht so einfach, dorthin zu finden und das so sagen zu können. Mein Grundberuf ist Kindergärtnerin. Ich habe Zusatzausbildungen gemacht, habe gemerkt, als Pädagogin, wie ich dann gearbeitet habe, ich brauche eben auch für die Erwachsenen ein bisschen eine Theorie und ein Grundwissen. Habe die Ausbildung zum Coach, Supervisor und Organisationsentwickler gemacht. Als ich mit meinem Mann zusammengekommen bin, wollte er Pastor werden. Und mir hat's die Haare aufgestellt, weil dann wäre ich eine Pastorsfrau. Und ich wusste nicht, was heißt das, was macht man als Pastorsfrau. Und ich hatte keine Pastorin als Vorbild. Und ich finde es so lustig, dass jetzt 25 Jahre später ich die Pastorin bin. Und es ist einfach unglaublich, wie Gott führt und alles dazu verwendet, dich dann doch an den richtigen Platz zu stellen und dich wachsen zu lassen zu der Person, die er in dir sieht. Ich habe dann in Wunderwerk zu arbeiten begonnen, im Kinderland, im Kindergottesdienst mit Familien. Wir haben sehr stark den Schwerpunkt gelegt auf den Glauben, den du zu Hause lebst als Elternteil, weil das ist das Prägendste, was du einem Kind in der geistlichen Erziehung mitgeben kannst. Habe immer wieder mehr und mehr Theologieausbildung gemacht, bis ich vor 3 Jahren dann zur Pastorin ordiniert worden bin, habe größere Bereiche anvertraut bekommen und im Moment bin ich gerade wieder Studentin der Theologie. Also mein Leben ist noch nicht zu Ende, es ist ständig in Entwicklung, ständig kommt was Neues, so wie die Theresa gesagt hat, es bleibt spannend und so erlebt man einfach viele Stationen in seinem Leben. Eine kleine Geschichte von vor über 20 Jahren, die Sophie war 3 Jahre alt, ihr gleichaltriger Cousin ist mit ihrem Einkaufswagen im großen Part gesessen. Die Leonie ist im Sitzerl im Einkaufswagen gesessen und ich wollte nur schnell durch diesen großen Interspar durchhirschen, damit ich mit allen dreien dann wieder zu Hause bin, musste aber noch Essen einkaufen. Und so renne ich durch den Interspar, werfe auf die Kinder die ganzen Sachen, die wir brauchen. Und meine älteste Tochter, eben die Sophie, ist sehr musikalisch und sie trällert so die Hintergrundmusik mit. Kennt ihr das vom Interspar? Interspar, alles da, 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 Interspar, alles da, da. Bei Kindern funktioniert das so, die hören das noch. Ich höre sie nicht mehr und sie singt so mit. Plötzlich ein Aufschrei. Sie schreit und weint aus bitterlichem Herzen. Ich habe gedacht, sie hat sich wehgetan und schau, was ist los, was ist los? Die Leute drehen sich um, warum schreit das Kind so? Ich werde rot im Gesicht, weil ich mich irgendwie schuldig fühle. Ich sehe nicht, was das Kind hat. Und sie weint und weint, es vom Herzen, so richtig bitterlich. Und nach ein paar Minuten konnte ich sie beruhigen. So, Sophie, was ist los? Bitte sag's mir. Und sie brüllt wieder hinaus, der Interspar lügt. Und ich so, was macht, was? Und dann bin ich draufgekommen, der Interspar lügt, weil er singt, alles ist da und er verkauft keine Häuser und keine Autos. Und sie war so enttäuscht, dass er etwas verspricht, was er nicht halten kann. Und wir lachen und ein bisschen hinkt der Vergleich vielleicht, aber wie geht's uns, wenn wir Leute kennenlernen, die sich dann doch anders entpuppen, als sie sich darstellen? Oder wie geht's uns, wenn wir nicht wirklich der sein können bei den anderen, weil sie was anderes von uns erwarten? Somit sind wir beim Thema Identität. Es kommt aus dem Lateinischen idon, das heißt der oder die dasselbe. Es ist eigentlich die Überzeugung des Menschen, auch wenn ich mich verändere, wenn ich mich entwickle oder die Umwelt sich verändert, dass ich dann trotzdem derselbe bin. Also ich bin heute so, wie ich gestern war. Ich bin bei euch so, wie ich in der Gemeinde bin, wie ich zu Hause bin. Ich bin mit mir in einer Übereinstimmung. Ich bin die, die sich jetzt von anderen unterscheidet. Ich bin nicht die Mutter Teresa. Ich bin nicht Taylor Swift, ich bin nicht die Theresa Adler, ich bin einfach die Birgit, weil mein Wesen und meine Persönlichkeit und mein Werdegang ein anderer ist als der von den anderen Frauen. Und somit stellt sich ja die Frage, was ist denn mein wahres Ich, wo finde ich das und worin finde ich das? Und wie wird das dann meine Sicht auf das Leben prägen? Worin besteht denn diese Erfüllung, dieses Glück, wenn ich meine Identität gefunden habe? Wir leben in einer Zeit, wo die Krisen zunehmen, scheinbar zunehmen. Corona-Pandemie schon hinter uns, Kriege nehmen zu. Die ganzen Katastrophen der ganzen Welt sind für uns abrufbar. Aber ich glaube trotzdem, dass die größte Krise, die auf uns zurollt, die Identitätskrise ist. Wer bin ich? Wer oder was definiert mich? Und vor vielen Jahren hat man begonnen, diese etablierten Strukturen und Rollen, die wir hatten, stückweise zu zerlegen. Also das, was früher normal war an Ehe, Familie, die Rollenbilder Mann und Frau, hat man einfach weggenommen oder versucht, sie anders zu definieren und aufzulösen. Ich glaube nicht, dass grundsätzlich man damit erreichen wollte, dass es negative Auswirkungen hatte, sondern wollte man sich selber befreien von starren Konzepten, man wollte eben sich selber finden und auch das Individuum mehr in den Mittelpunkt stellen. Aber heute sind wir dadurch in ein Spannungsfeld gekommen. Und ich möchte einfach 6 Fragen vorlesen. Die ersten 3 bilden wahrscheinlich eher das, was hinter uns liegt, ab und die letzten 3 eher das, was gerade da ist und noch stärker kommen wird. Bin ich in erster Linie durch meine Verpflichtungen und Beziehungen zu anderen zu verstehen? Besteht Erziehung darin, mich für die Anforderungen und Erwartungen der Gesellschaft auszurüsten und mich so auszubilden, dass ich der Gemeinschaft diene? Ist Erwachsenwerden ein Prozess, in dem ich lerne, meine Gefühle zu beherrschen, mich zurückzustellen und meine Wünsche denen der Gemeinschaft zu opfern? Oder soll ich mich so verstehen, dass ich in Freiheit geboren bin und meine eigene Identität erschaffen kann? Heißt Erziehung, mir beizubringen, meine Gefühle offen auszudrücken? Erwachsenwerden ein Prozess, in dem ich nicht lerne, mich zurückzuhalten, sondern Gelegenheiten zu nutzen, mich zu zeigen? Ihr seht schon, dass wir kommen von wo, wie wir geprägt sind, und wir entwickeln uns gerade in etwas Neues, wo eigentlich die Gefühle definieren, wer ich bin. Also das neue Credo lautet, nur das ist wahr, was ich fühle und was ich will. Und die Aufgabe des Gegenübers ist, das nicht nur zu tolerieren, sondern mich in dem, was ich glaube und fühle, was ich bin, total zu unterstützen. Sonst fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Früher war eher der Verstand in der Gesellschaft ausschlaggebend, jetzt werden es immer mehr die Gefühle, und man darf und soll sich authentisch ausleben. Das ist dann egal, wenn sich der Lifestyle ändert, Hauptsache es bleibt authentisch und du fühlst dich danach. Also Gefühle sind wichtig, ich will nicht sagen, dass sie falsch sind, sie sind sehr wichtig und Gott spricht auch unsere Gefühle an und er hat auch Gefühle. Sie sind Gott gewollt, aber was, wenn ich in mich selber hineinschaue und nur meine Gefühle als Maßstab nehme und ich aber, wenn ich mich selber anschaue, Kratzer abbekommen habe in meinem Leben oder schon Zerbruch erlebt habe und meine Gefühle jetzt eher diese Dinge widerspiegeln wie die Wahrheit über mich. Identität entwickelt man eigentlich von klein auf an, schon in frühester Kindheit. Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann blickt es an die primären Bezugspersonen, also in Vater und Mutter, und spiegelt sich darin, weil es versucht eben die eigenen Bedürfnisse und Werte oder Erfahrungen, die es macht, in der Interaktion mit den Bezugspersonen auszugleichen. Es erlebt eben, wie werde ich angenommen, was passiert, wenn ich so reagiere. Und da sind die Bezugspersonen einfach ein Spiegel. Das ist jetzt gut, wie du dich verhältst, oder nein, das ist jetzt nicht passend, wie du dich verhältst. Zum Beispiel, ich bekomme die Liebe des Vaters, wenn ich etwas geleistet habe. Da kann jetzt, wenn das Kind das immer erlebt, wenn ich etwas geleistet habe, dann kriege ich die Liebe des Vaters, eine Bewertung festlegen für sein Leben. Es lernt dann, Liebe muss man sich verdienen. Ein anderes Beispiel ist, wenn ich lang genug schreie und tobe, am Ende bekomme ich dann doch, was ich will. Das heißt, ich kann mit meiner Stimme und mit meinem Widerstand Macht ausüben über eine andere Person. Oder wenn ich meiner Mama helfe, ist sie glücklich. Da lernt man die Bewertung dann, ich bin für das Glück meiner Mutter verantwortlich. Das heißt, in dieser Interaktion, wo man sich spiegelt in den Eltern, die ja reagieren auf das, wie das Kind sich verhält, oder das Kind im Gegensatz auf die Eltern reagieren muss, entstehen Lebensüberzeugungen. Das sind positive Lebensüberzeugungen oder auch negative Lebensüberzeugungen. Und Lebensüberzeugungen über die Jahre, die brennen sich so ein wie Autobahnen. Wenn mal so eine Autobahn und Lebensüberzeugung festgelegt ist, dann denkt man nicht mehr nach. Die ist schon so verinnerlicht. Und gerade wenn man in neue Situationen kommt, dann ist diese Lebensüberzeugung auch eine Art Sicherheit, wie ich jetzt das Neue wieder einordnen kann. Wie kann ich jetzt neue Gruppensettings, in denen ich bin, oder Aufgaben einordnen, indem ich eben diese Werte, diese Bewertungen in Lebensüberzeugungen umgewandelt habe. Also das Fazit, Identität braucht Beziehung. Ein Gegenüber, wo ich mich widerspiegeln kann, und da ist es nicht egal, welche Person das ist. Martin Buber, ein Philosoph, sagt, das Ich wird am Du. Also ich werde auch am Gegenüber. Ich spiegle mich und das hat einen Einfluss auf mich. Noch einmal, wenn unsere Gefühle jetzt unsere Identität beeinflussen, dann läuten wir ja auch das Zeitalter des Narzissmus ein und der Selbstverliebtheit. Ich, meiner, mir, mich, aber was soll da rauskommen, wenn ich anhand meiner Gefühle alles entscheide? Da entscheide ich dann, wer ich jetzt gerade sein will, weil mein Gefühl das jetzt so will und morgen vielleicht anders. Wir haben uns alle in unseren Eltern oder in den primären Personen gespiegelt und das waren auch keine perfekten Spiegel. Auch unsere Eltern haben sich in Eltern gespiegelt, die sich in Eltern gespiegelt haben, die auch zerbrochen waren oder Kratzer abbekommen haben in dem, wo sie sich gespiegelt haben. Das heißt, wir sind alle nicht ganz fertig geheilt in dieser Identität, wie wir groß geworden sind, wo wir vielleicht auch gelernt haben, uns ein bisschen zu verkrümmen, ja, oder wo wir, wenn in den Spiegel unserer Eltern schauen, das auch ein bisschen verzerrt sehen und verletzt. Das sehe ich dann vielleicht auch in meinen Eltern, Verwirrung oder Scham oder Schuld oder Minderwert, und ich spiegle mich und das beeinflusst mich wieder. Gerade wenn Eltern nicht so überzeugt das vermitteln können, ist es so gut, dass es dich gibt, wie du bist. Ja, wenn das fehlt, dann beeinflusst das meine Identität. Ich kann nicht ganz ehrlich mich zeigen, weil ich mich ja auch nicht so traue, wenn meine Eltern mir nicht das so stark vermitteln, es ist so gut, dass es dich gibt. Man traut sich nicht echt sein. Oder wenn die Symbiose so stark ist, wenn eben die Mutter oder der Vater das Kind so braucht, um selber glücklich zu sein, dann ist das auch so eine enge Symbiose, wo es fürs Kind wieder schwierig ist, sich rauszuentwickeln. Es kann auch sein, dass Kinder zum Vorzeigeobjekt werden, wo man sich selber über das Kind identifiziert oder definiert. Ich habe eine Freundin, wir haben gleichaltrige Kinder, und die hat mir immer die Noten ihrer Kinder erzählt, und das waren immer Eins und Zweier. Und drei von meinen zwei Kindern sind Fünferkinder. Und das ist dann, wenn sie immer erzählt, ja, und da hat um einen Punkt den Einser versäumt, das gibt's ja nicht. Das war dann richtig manchmal echt zart, wenn man dachte, sei froh, das ist ein Zweier, also du kannst so stolz sein auf dein Kind. Sie ist sogar zum Geografielehrer gelaufen, um sich zu beschweren, dass das Referat, das eigentlich sie geschrieben hat, nur ein Zweier geworden ist und kein Einser. Also sie hat sich so identifiziert, ja, das war so, die Kinder müssen gute Noten haben. Da ist es mir auch sehr gut aufgefallen. Es kann auch sein, dass Eltern mit den Kindern nicht ausreichend kommunizieren, nicht so, dass sich das Kind wirklich verstanden fühlt. Offene Fragen stellen, nicht so nebenbei, wo man das Kind gar nicht anschaut, sondern wo man dem Kind die Zeit gönnt, ich höre dir es wirklich zu, ich bin für dich da, verstehe ich dich richtig, hast du das so und so gemeint, erzähl mir von deinem Tag, erzähl mir von deiner Welt. Also dieses aktive Zuhören, was auch schwierig ist für eine gesunde Identitätsbildung, ist, wenn auf Fehler mit Liebesentzug reagiert wird. Also wenn die Eltern nicht mehr reden, oder irgendwelche massiv harten Strafen aussprechen. Also wenn sich das Kind dann nicht mehr traut, Fehler zuzugeben oder Fehler zu machen. Ein Kind muss spüren, ich liebe dich, egal was du tust. Ich werde nicht alles gut finden, was du tust, aber ich liebe dich immer, egal was du tust. Genau, diese Dinge können alles Auswirkungen haben auf das Kind. Also das Kind kann eigentlich spüren, oder es spürt zu wenig, was ja überlebenswichtig ist, dass es geliebt und angenommen ist, wie es ist. Und weil es aber so ein tiefes, notwendiges Empfinden des Kindes ist, ich muss Anerkennung bekommen, verkrümmen wir uns, um zu gefallen, um doch Anerkennung zu bekommen. Ein kleines Beispiel, meine Oma, die ist im ehemaligen Jugoslawien aufgewachsen, am Land, in einem Dorf. Und es waren drei Mädchen, sie war das mittlere Kind. Die älteste Tochter war brav, ein richtiges Hausmütterchen, hat brav genäht, hat auch beim Kochen geholfen. Und meine Oma war ein wildes, ungezähmtes Kind, wollte nur Fahrrad fahren. Und da haben dann die Oma von ihr hat gesagt, mei Mädel, für dich muss ich mehr beten als für alle anderen. Weil das nicht üblich war, dass ein Mädchen draußen ist und Rad fährt, sie sollte eben drinnen sein. Und das hat sie irgendwie so getroffen, sie hat das immer und immer wieder erzählt, dass sie da jetzt nicht so ganz sie selbst sein konnte, wie sie eben diese Sehnsucht nach der Natur, dieses Ausbauen körperlich auch am Fahrrad, das war schwierig für die damalige Gesellschaft. Ich sage immer, Oma, es hat sich trotzdem ausgezahlt, weil das Gebet hat gewirkt, ihr geistliches Vermächtnis, also ihre Schwestern waren nicht gläubig, oder ja genau, sie sind schon gestorben, aber ihr geistliches Vermächtnis, sie hat sich bekehrt und das geht bis in ihre Urenkelgeneration, dieser Segen. Also das Gebet war hilfreich, aber sie war in ein Korsett, sie musste sich krümmen und verbiegen, um dann doch Gefallen zu bekommen. Also wir nehmen dann auch eine Rolle ein, die den anderen gefällt, aber wo wir nicht so wirklich wir selber sein können. Also wie ein Korsett. Und da war es eben die brave, tüchtige Tochter, die zu Hause ist, also die Tante Käthe war das, und die Oma war so ein verpatzter Bub, wie man das sagt, nicht? Also die hätte eigentlich ein Bub werden sollen, so wie sie ist, war aber ein Mädchen. Also sie war innen irgendwie etwas anders, was sie zu Hause sein musste. Und das war nicht gut. Es kann auch sein, dass man sich Masken aneignet und das Gefühl hat, ich muss mich eigentlich verstecken und kann mich nicht zeigen, wie ich wirklich bin. Und man setzt dann so Masken auf. Man hat das Gefühl, man muss sich verstecken hinter Erfolg oder Schönheit, Leistung. Manche sind der Klassenclown oder der Sunnyboy, der Besserwisser oder die prinzipiell dagegen sind. Meine Mama war mal Interimspflegemutter und wir haben ein Pflegekind bekommen, das ist aus einem Haus gekommen, wo sie verwahrlost war. Und die hat immer gelächelt, damit man sie rausnimmt, damit man sie füttert. Immer gelächelt. Und wir wussten ja, was an Not in ihrem Leben schon passiert ist, aber sie hat immer gelächelt, in der Hoffnung, nimm mich raus, das ist meine Maske, ja, ich bin nicht schwierig. Nimm mich. Also immer dieses Anlächeln, dass du ihr Ja, Liebe gibst. Und das war ihre Strategie, eigentlich ihre Maske, um zu überleben und um Aufmerksamkeit zu bekommen. Es kann auch sein, dass wir dann beginnen, Lügen über unsere Identität zu glauben. So Glaubenssätze wie, ich muss eben gewissen Ansprüchen genügen. Oder erst wenn mich bestimmte Leute bestätigen, geht's mir gut oder bin ich gut. All diese Dinge, ich bin einsam, niemand ist für mich da, also ich bin eigentlich ein Opfer. Oder sie mögen mich nur dann, wenn ich genauso wie sie mitmache oder eben genauso wie sie nicht mitmache. Es kann auch sein, dass wir auf der Suche nach Ersatzspiegel sind. Wenn wir dann entdecken, okay, die primären Personen, das funktioniert einfach nicht mehr, ich löse mich, aber dann habe ich Ersatzspiegel. Also Vorbilder wie Schauspieler oder Influencer, vielleicht auch Pastoren oder geistliche Vorbilder, Sportler. Aber was, wenn auch die das nicht halten, was sie versprechen? Was, wenn ich auch entdecke, dass sie zerbrochen sind und verletzt sind und Kratzer abbekommen haben? Kann auch nicht der wahre Spiegel sein, der mich so widerspiegelt, dass ich mein wahres Selbst finden kann. Im Talmud steht, wir sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Im Prinzip, wenn ich dann diese Masken oder Rollen einnehme, sehe ich ja dann auch die Welt nur mehr durch das. Im zwischenmenschlichen Bereich entstehen Mauern, wenn ich nicht mehr so sein kann, wie ich bin. Ich muss mich schützen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite verhindert mir das ja auch den Blick in eine bunte Welt, wenn ich mich hinter einer Mauer bewege. Oder auch diese ungestillte Sehnsucht, nicht? Wer kennt mich dann wirklich? Und wer liebt mich wirklich so, wie ich bin? Es kann auch sein, dass wir aufgrund diesen Verletzungen, die wir haben und den Verkrümmungen uns auch immer missverstanden fühlen, dass ich dann auch beginne, die anderen zu interpretieren, was sie meinen über mich oder wie sie mich sehen, statt da konkret nachzufragen. Und wir werden auch alle getriggert in dieser Wunde, die wir haben. Also spätestens der Ehemann, spätestens die Kinder werden getriggert und dann lebt das wieder auf, dieser Schmerz, dass wir nicht gesehen worden sind. Also es ist ein langer Prozess, wo die Identität sich immer wieder auch verändert beziehungsweise gefestigt wird und sich weiterentwickelt. Wenn ich denke, als junges Mädchen am Sprung zur Frau, wo die Weiblichkeit so beginnt, ja, wo man sich entwickelt, das war eine neue Erfahrung, da musste man auch lernen, wie gehe ich jetzt damit um mit meiner Weiblichkeit? Wie gehe ich damit um, für mich zu sorgen? Wie gehe ich mit dem Zyklus um? Gehe ich damit um, wenn ich merke, mein Körper hat einen Effekt auf andere, auf Männer? Wie gehe ich damit um? Ja, meine Weiblichkeit ist meine Identität, wie gehe ich jetzt damit um? Auch zur Ehefrau ist auch wieder eine neue Erfahrung. Wie geht's mir dann als Ehefrau? Jetzt bin ich Frau eines Mannes. Wie ist das? Wie ist das dann mit Kleinkindern, wo Kleinkinder total von mir abhängig sind und ich fast nur mehr Mutter bin und nicht mehr als Frau oder als Ehefrau nicht mehr so viel Zeit habe? Wie geht's mir mit Pubertieren als Mutter? als Frau? Wie geht's mir dann, wenn ich Empty Nester bin? Wenn sie dann wieder weg sind, wer bin ich dann? Ja, was macht das mit mir? So sind wir immer wieder herausgefordert, Momente zu nehmen, darüber nachzudenken, was macht mich aus? Was eine riesengroße Lernerfahrung bei mir war, ich war Mutter von 2 Kindern schon und habe dann die einmalige Gelegenheit bekommen, in der Gemeinde angestellt zu werden mit 10 Stunden. Das ging ganz gut neben 2 Kindern. Ich habe dann im Kindergottesdienst gearbeitet. Mir ist gelungen, dort etwas ganz was Tolles aufzubauen mit extrem guten Mitarbeitern, die voll inspiriert waren. Und es ist ein richtiger Hype im Kinderland entstanden mit einem neuen Programm, mit neuen Leuten. Und die Kinder haben es geliebt, wir waren alle begeistert. Und ich habe sehr viel Lob dafür bekommen. Und wenn du als Person eine Aufgabe übertragen bekommst, dann gibt es die Person, die Aufgabe und zusammen ergibt es eine Rolle, die du einnimmst. Ja, wenn jetzt dieselbe Aufgabe eine andere Person bekommt, wird die Rolle etwas anders ausschauen, weil die Person einfach anders ist. Und es ist so wichtig, das auseinanderzuhalten, weil Person und Aufgabe ist nicht eins. Die Aufgabe definiert nicht mich als Person, das ist mein Tun. Drum ist es ja die Rolle, die ich dann einnehme. Und mir ist dann passiert, durch das viele gute Feedback, und ich hatte neben den Kindern eben dann auch etwas zu tun und auch einen Job, nicht nur mein Mann, der was erzählen kann, ich hatte was zu erzählen. Und dann ist meine Person mit der Aufgabe verschmolzen. Also alles, was das Kinderland, was da gut war, war ja ich war gut. Alles, was gegen das Kinderland gesagt wurde, war ich bin schlecht. Das ist richtig ungesund verschmolzen und ich habe das nicht einmal gemerkt. Von einem Tag auf den anderen war ich aber im Spital. Das heißt, es hat mich rausgerissen aus dem Leben. Ich war in der 32. Woche, ein Notkaiserschnitt. Mein Kind und ich hätten sterben können. Mein Kind hat wochenlang ums Leben gekämpft. Ich war ein Wrack. Ich war körperlich ein Wrack. Ich war psychisch ein Wrack. Und geistlich ist mir auch nicht gut gegangen. Ich war komplett überfordert. Natürlich hat man jemand anderen für meine Aufgabe in der Gemeinde angefragt und diese Person hat das dann auch genommen und ich habe gehört, die Person macht das gut und ich habe gehört, die Person macht das anders und die Person macht das sehr gut und da habe ich gemerkt, da stimmt was bei mir nicht, weil das war nicht schön, was ich dann empfunden habe. Ich war eifersüchtig und habe gemerkt, das geht total auf mich als Person, dass jemand anderer das jetzt gut macht. Also das ist dann ich. Hauptsächlich, ich bin jetzt schlecht, weil jemand anderer macht's gut. Und es ging mir auch körperlich und psychisch extrem schlecht und dann ist das noch oben drauf gekommen. Und Gott sei Dank bin ich dann in einen sehr guten Prozess gegangen, auch mit einer Begleitung, wo wir das wieder auseinanderdividiert haben. Ja, wer bist du? Also bist du die Aufgabe? Nein, bist du nicht. Und diese Lebenserfahrung, die schmerzhaft war, aber sehr heilsam, die hilft mir heute immer wieder, so Momente zu nehmen, wo ich mir die Frage stelle, was, wenn mir alles genommen wird? Was, wenn ich keinen Job mehr habe? Wer bin ich? Wie geht's mir? Worin finde ich mein Glück? Wer definiert mich? Was definiert mich? Und da bin ich sehr dankbar, obwohl das damals sehr hart war. Und da bin ich dankbar. Ja, und zum Beispiel, meine Tochter hat, da habe ich ihr wieder mal gesagt, ich liebe dich, so wie du bist. Sie sagt, ja, und wenn ich jetzt zum Beispiel, nein, ich habe gesagt, genau, das war dann mein Einserkind, immer Einserkind. Und ich habe ihr gesagt, ich liebe dich auch, wenn du einen Fünfer schreibst. Und sie so, hä? Wirklich? Und ich, ja sicher, wieso nicht? Und dann sagt sie zu mir, liebst du mich auch, wenn ich im Rollstuhl sitze? Und das hat mich richtig getroffen, weil natürlich liebe ich sie. Aber was für ein Gedanken bringt mein Kind da auf? Woher kommt dieser Gedanken? Wieso stellt sie sich die Frage oder wieso hat sie überhaupt die Frage und weiß es nicht schon, dass ich sie immer lieb, egal. Und dann musste ich sie wirklich in den Arm nehmen und ihr das versichern. Egal was passiert, egal wie du drauf bist, egal was du nicht kannst, egal was dir passiert, ich liebe dich, weil du bist, nicht weil du was kannst. Und das sind so Momente, die sind extrem wichtig. Ja, da ist alles andere nicht wichtig. Diesen Moment mit dem Kind muss man wahrnehmen und ganz tief in die Augen schauen und in die Seele hineinsprechen. Gut, wie wachsen wir jetzt in der wahren Identität? Also echte Identität entsteht, weil Gott mich ja über mein Sein definiert, nicht über mein Tun. Psalm 139, er hat mich ja geschaffen und kennt mich schon, wie ich im Bauch meiner Mama war. Und er sagt, er hat mich einzigartig geschaffen. Er hat mich gemacht als seine Tochter, als seine Geliebte. Und insofern müssen wir, um eben in diese Identität hineinzuwachsen, Lügen in unserem Leben entlarven. Das ist der erste Schritt. Welche Lügen glaube ich über mich selber oder welchen Lügen von anderen Menschen, die etwas über mich sagen, glaube ich? Vielleicht haben andere etwas ausgesprochen, was gar nicht stimmt. Und ich glaube das aber und ich lebe darin. Also wer waren dann diese Spiegel, wo ich hineingeschaut habe? Oder was sind die Ersatzspiegel, meine Masken, meine Rollen? Welche Lügen glaube ich da? Und wenn ich da schon auch weitergekommen bin und da schon ein bisschen durch bin, kann ich immer wieder fragen, ja, wo sind denn die Schwachstellen, die der Feind am ehesten nutzen will, um mich wieder zu attackieren und wieder Lügen aufzuwärmen oder mich da am Boden zu werfen? Und das Zweite ist, ich darf diese Wahrheit des göttlichen Angebots annehmen. Gottes Identität, dieser Ich bin, der ich bin. Ich bin der, der schon immer war und immer sein wird. Er ruht in sich und ist perfekt. Er ändert sich nicht. Das heißt, wenn ich in ihn, in seinen Spiegel schaue, sehe ich auch meine wahre Identität. Wenn ich ihm anschaue und seinen Worten traue, sehe ich mich selber, weil ich sehe, wofür ich geschaffen bin und wie ich geschaffen bin. Denken wir ans Paradies. Mann und Frau wurden in Gottes Ebenbild geschaffen. Und 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, da bildete Gott der Herr den Menschen, Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Adams erster Atemzug war Gottes Atem, der ihm eingehaucht wurde. Und das erste Gesicht, das Adam gesehen hat, war Gottes Angesicht. Und die erste Liebe, die er wahrnehmen konnte, war Gottes Liebe. Wir sind erschaffen für Beziehung mit Gott, mit ihm. Also jeder meiner Atemzüge ist ein gottgegebener Atemzug. In der Früh der erste Atemzug, am Abend der letzte Atemzug, ist alles gottgegeben. Ich kann das nicht steuern, ich kann nicht sagen, ich höre jetzt auf zu atmen. Und jemand, der gestorben ist, kann auch nicht mehr beginnen zu atmen. Das ist Gott gegeben. Jeder Atemzug hat was mit dir und Gott zu tun. Und er lässt doch sein Angesicht über dir leuchten. Jeden Tag, in der Nacht, in guten Zeiten, in schlechten Zeiten. Sein Angesicht leuchtet über dir. Und seine Liebe ist unveränderlich. Du kannst nichts mehr tun, damit er dich mehr liebt. Und du kannst auch nichts weniger tun, dass er dich weniger liebt. Er liebt dich immer, immer gleich. Im Epheser steht, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Das heißt, schon von Anbeginn an war festgelegt, dass er dich auserwählt. Er wollte, dass du zu ihm gehörst und in seiner Gegenwart lebst, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Und in seiner Liebe hat er beschlossen, dass du sein Kind sein kannst. Und in dieser Wahrheit dürfen wir wachsen. Also je mehr ich Gott für vertrauenswürdig halte, was er da sagt, desto stärker wird in mir die von ihm geschenkte Identität auch sein, die geliebte Tochter. Ja, ich bin geheiligt, ich bin wertvoll, ich bin einzigartig für ihn, ich bin kostbar, und zwar unabhängig von meiner Lebensgeschichte, unabhängig von meinen Lebensbrüchen. Wenn ich mich in ihm spiegle, kann mein Zerbruch heilen. Und da erlebe ich dann diese Wiederherstellung, auch das Gesundwerden. Ja, wo habe ich meine Identität hinein verwurzelt? Ja, bei mir war es mal richtig falsch. Und da musste ich wieder herausgelöst werden, weil das war ja auch eine Abhängigkeit dann. Ich war ja dann abhängig, dass ich gut arbeiten muss, damit ich den Lob und Anerkennung bekomme. Ich musste mich da wieder raus entwurzeln und in die Wahrheit Gottes hinein verwurzeln. Weil alle von uns haben einen tiefen, tiefen Wunsch nach dieser Liebe und Anerkennung, nach dieser Identität, die uns Sicherheit gibt und uns Zuspruch gibt. Auch wenn ich an meiner Identität und meiner Heilung arbeite, bin ich nicht der perfekte Spiegel für meine Kinder, weil ich eben in einem Prozess bin und der einzig perfekte Spiegel wirklich unser Vater im Himmel ist. Das muss uns bewusst sein. Ja, auch wenn wir uns noch so bemühen und noch so gern die besten Mütter sind, was wir für unsere Kinder auch sind, aber sie spiegeln uns auch. Sie sehen ja auch die Verletzung oder das Unrunde, wo ich laufe oder wo ich noch nicht ganz durch bin. Das heißt, da müssen wir nicht in den Perfektionismus verfallen. Also wir dürfen auch ehrlich und authentisch für unseren Kindern sein. Sie dürfen auch bis zu einem gewissen Grad verstehen, wo ich kämpfe. Je älter sie sind, umso besser verstehen sie das. Und ich möchte euch einfach ganz kurz noch eine Geschichte erzählen. Ich bin mit 3 Brüdern aufgewachsen, sehr burschikos. Also mein Leben war geprägt von Matchbox-Autos und Fußballspielen und Raufereien, haben uns die Zähne ausgeschlagen, gegenseitig. Also es war burschikos. Meine Mama hatte ein Schminkutensil. Es war ein knallroter Lippenstift. Also meine Mama war auch eher burschikos. Und dieser knallrote Lippenstift, den hat sie natürlich auf die Lippen genommen, aber dann, das war so mysteriös, hat sie hier einen Strich gemacht und hier einen Strich gemacht und es dann verrieben. Das war dann das Wangenrouge. Ich wusste nicht, dass es Wangenrouge, also dass es anders auch ausschauen kann. Ich dachte, es gibt nur einen Lippenstift. Und habe auch nicht so mich so richtig als Mädchen gefühlt. Ich habe mir gedacht, eigentlich voll blöd, dass ich ein Mädchen bin. Meine Brüder haben es viel besser, die dürfen immer Fußball schauen, weil die sind zu dritt gegen eins. Also ich, wenn Fußball war, durfte ich nicht die Sissi-Filme anschauen. Ich war in der Minderheit, was ich natürlich voll gern gemacht hätte. Es war auch viel einfacher. Sie hatten eine Jeans und ein Leiberl und ich musste schon mal unterscheiden, Hose, Rock, Kleid, Bluse, welche Schuhe, das war schwierig und ich habe mich da mit meiner Weiblichkeit nicht so anfreunden können. Jetzt habe ich dann von meiner Tante ein Rouge geschenkt bekommen. Das war ein Fremdwort für mich, das war so ein Tontopf mit Puder. Ich wusste nicht, was das Puder ist und habe aber dann irgendwie vermutet, es könnte mit Schminken zu tun haben, aber es war kein Pinsel dabei und niemand hat mich aufgeklärt. Also ich habe das nie verwendet, das ist, glaube ich, 15 Jahre bei mir gestanden, ich habe es nicht verwendet. Meine ersten Schminksachen habe ich dann zur Hochzeit gekauft. Und dann habe ich eine Schwägerin bekommen, die war ein Coca-Cola-Model. Ja. Und ich so burschikos. Und da habe ich gemerkt, wieder diese Konkurrenz in mir. Also ich muss jetzt so sein wie sie, weil sie ist ja ein Model und sie verkörpert schöne Weiblichkeit und sie ist wirklich schön. Sie wusste auch, wie man sich schminkt. Das war tipptopp. Und obendrein habe ich dann noch 2 Mädchen bekommen und die erste war wie eine Prinzessin. Also die hat dann auch sich behängt wie ein Christbaum mit so Kinderschmuck und mir war das extrem peinlich, wenn ich mit irgendwo hingegangen bin. Und das hat irgendwie meine Weiblichkeit sehr gechallenged. Also ein Model als Schwägerin und dann so ein Prinzessinnenmädchen. Und da hat mich Gott auch so geführt, das anzunehmen, meine Weiblichkeit anzunehmen und nicht in Konkurrenz zu gehen. Ich muss nicht meine Schwägerin kopieren, ich muss nicht irgendjemanden kopieren, sondern ich bin ein Original und ich darf meine Schönheit selber entdecken und ich darf selber definieren, wie ich mich style. Und das muss ich ehrlich sagen, ich schätze das jetzt so sehr, weil ich bin wirklich unter Burschen groß geworden. Ich habe gelernt, dass mich Frauen, versteht ihr das? Frauen machen mich fraulicher. Und das schätze ich enorm. Das hat mir in meiner Kindheit gefehlt und ich hole das nach. Und da habe ich auch meine Weiblichkeit wieder bewusst wahrgenommen und bewusst angezogen als Wahrheit Gottes über mich. Dass ich mich weiblicher sehen kann oder als weibliche Person sehen kann und als weibliche Frau auch dann auch so kleiden darf, ja, und nicht ein Lippenstift wie ein Indianer mich schminke. Und das war auch ein Prozess über Jahre, weil ich gelernt habe, eben ein Original zu sein und keine Kopie. Unser Anliegen ist ja, dass unsere Kinder eine gefestigte Identität haben. Und ich glaube, dass die Zeit, die auf unsere Kinder zukommt, eine ist, wo man nicht mehr an etwas Größeres oder Höheres glaubt, als man selber ist. Man glaubt nicht mehr an etwas Größeres, Höheres, das den Weg leiten kann, sondern wir finden ja alles in uns selbst und wir definieren uns über uns selbst. Und das kann keiner mehr einschränken. Und ich glaube, dass der Feind das nutzt. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass der Feind uns Menschen von Gott wegbringen will. Dass er das zerstören will, dass wir in unsere wahre Identität finden. Weil die wahre Identität eines Christen ist es, die Werke des Feindes zu zerstören. Also hat er hohen Respekt vor Leuten, vor Christen, die wissen, wer sie in Jesus sind, weil die zerstören auch seine Werke. Die entlarven, die lügen und die stellen sich ihm den Weg. Und deswegen setzt er alles daran, die Identität zu pervertieren, aufzulösen, zu verwirren und ganz zu zerstören. Und wenn er zum Beispiel ein Kind in dem zerstört und das Kind erwachsen wird und selber Kinder bekommt und Enkelkinder bekommt, das kann über Generationen Leute lahmlegen, ganze Familien lahmlegen. Deswegen hat das so eine Kraft, dass Gott uns Identität gibt, weil dieser Segen in tausende Generationen hineinfließen kann, wenn wir wissen, wer wir sind in Jesus Christus. Und dass diese Wahrheit frei macht und dass diese Wahrheit heilt. Also unser Geburtsrecht ist ja, in dieses unvorstellbar große, mächtige Reich unseres Vaters einzutreten, um dort in seiner Macht und in seiner Autorität zu wirken, weil er das alles schon für uns hergestellt hat. Und der Feind versucht uns genau da kraftlos zu machen. Und er versucht uns, dass wir die Rechte, die wir als Kinder Gottes haben, zu rauben. Und er bringt uns oft so weit, dass wir wirklich versucht sind, alles aufzugeben. Zu sagen, das macht keinen Sinn mehr. Ich kann nicht mehr glauben. Oder er will uns überzeugen, dass wir nicht qualifiziert sind und hinterlässt uns statt Hoffnung Verzweiflung und statt Glaube Unglaube. Und statt Vertrauen Angst. Und dann serviert er uns Fake-Identitäten und spricht uns das zu, was wir in Wirklichkeit nicht sind. Und dann sagt er, du bist nicht würdig genug. Oder bist eine Versagerin. Du bist nicht gut genug. Oder er verwirrt schon von Beginn an in den Geschlechtern. Denken wir an Gideon, der nicht überzeugt war von sich selber. War eigentlich ein Angsthase. Gott spricht ihm die Identität zu, wie er ihn sieht und sagt, du streitbarer Held. Und was macht er? Gott spricht ihm zuerst die Identität zu und dann schickt ihn aufs Kampffeld. Und Gideon gewinnt Kämpfe, die unmöglich waren. Mit 300 Leuten gegen ganzes Heer ist unmöglich. Aber weil er wusste, wer er ist, weil seine Identität gefestigt war. Gott hat gesagt, du bist ein streitbarer Held. Aber der streitbare Held bedeutet, ich weiß, wer ich bin in Gott und ich kann seinen Worten trauen. Und wenn er sagt, wir gehen mit 300 Leuten los, dann gehe ich mit 300 Leuten los. Und das ist die Stärke, das ist der streitbare Held, das auf Gottes Wort vertraut und nicht selber die Muskelkraft haben muss. Ja, also Gottes Wort vertrauen, das ist das, wie er uns sieht. Und das, was mich so begeistert, ist die Königin Esther, ein Waisenkind, muss dann bei einem Casting-Wettbewerb einen alten König heiraten, der schon ganz viele anderen Frauen hat und sie rettet eine ganze Generation, ein ganzes Volk. Und ihr Onkel spricht dir zu, du bist geschaffen für eine Zeit wie diese. Wir sind geschaffen für eine Zeit wie diese. Ich glaube, dass Gott ganz bewusst diesen ganzen Raum in dieses Jahrtausend gesetzt hat. Also ihr seid nicht in der Antike, nicht im Mittelalter, auch nicht in der Renaissance geboren worden. Das muss einen Grund haben. Wir sind geschaffen für eine Zeit wie diese. Und da liegt es auch an uns, die Zeichen der Zeit immer wieder zu deuten mit der Hilfe Gottes. Warum bin ich in diese Zeit hineingesetzt worden? Wir sind als Mütter auch genau hier hineingesetzt worden, um unsere Kinder in der Identität zu stärken, weil die besonders umkämpft ist in diesem Jahrtausend. Und für sie wollen wir da sein, dass wir sie für diesen Auftrag, der vor ihnen liegt, auszurüsten. Gott hat dich auserwählt für eine Zeit wie diese und er hat dir die Kinder zugetraut, die du hast. Beim ersten Mal musste ich auch lachen. Er traut dir genau deine Kinder zu. Und genau dieses Zeitmomentum, in dem du bist, in dem deine Kinder sind. Ich glaube, da liegt ganz viel drinnen und das möchte ich euch einfach mitgeben. Du bist geschaffen für eine Zeit wie diese und Gott traut dir genau deine Kinder zu und sie brauchen genau dich. Ganz am Schluss noch ein paar Erfahrungstipps von mir. Was hilft, ist, dass wir den Glauben zu Hause authentisch leben, wirklich authentisch. Meine Kinder müssen mich an jedem Tag gleich erleben und lass dich erwischen bei ihnen, wenn du die Bibel liest. Lass dich erwischen, wenn du sozial tätig bist. Sie sollen das sehen. Weil unser Tun spricht lauter als das, was wir sagen. Ich kann viel sagen. Wenn ich selber nicht mache, spricht mein Tun lauter. Also lass dich erwischen, wenn du betest. Lass dich erwischen, wie du dich irgendwo entschuldigst. Wie du um Vergebung bittest. Lass dich erwischen, wie du vielleicht einem nervigen Nachbarn irgendwas Nettes vorbeibringst. Egal, was wir reden, sie machen uns nach. Und lieb dein Kind wirklich bedingungslos. Das muss dein Kind wissen. Egal, was du tust. Ich werde nicht mit allem einverstanden sein. Ich werde nicht alles gut finden. Aber ich werde dich immer lieben. Und uns muss sehr bewusst sein, dass Worte Macht haben. Und wir wissen das wahrscheinlich alle für zu Hause, aber mir war ganz wichtig, wie rede ich vor anderen über meine Kinder? Und wie rede ich vor anderen, wenn meine Kinder dabei sind? Das hat eine Kraft, wenn deine Kinder vor anderen hören, was du Gutes über sie sagst, wie du sie siehst. Worte haben Macht. Man kann ein Kind gar nicht zu viel loben in dieser Beziehung, wenn andere dabei sind. Ersetze die Lügen deines Kindes auch mit der Wahrheit. Das hat mir sehr geholfen, weil oft sagen Kinder solche Sätze und du lässt sie einfach stehen, weil es der Alltag nicht zulässt, da hineinzuschauen. Aber ich habe mir angewöhnt, sensibel zu sein. Was sagt mein Kind? Ist das jetzt eine Lüge? Und dann entlarve das. Es sind ja so viele Lügen. Alle anderen sind besser. Ich kann nichts. Alle anderen können besser Turnen zeichnen, ich habe gar kein Talent. Und dann sag, nein, das gilt, das stimmt nicht. Wenn du sagst, ich kann noch nicht, ist das was anderes wie ich kann nicht. Entlarve diese Lüge und lerne dem Kind, was es dann tun muss mit dieser Lüge. Wir nageln diese Lüge ans Kreuz. Wir bitten um Vergebung, dass wir ihr geglaubt haben und wir fragen Jesus, was die Wahrheit ist. Dann kannst du sagen, als Wahrheit, ich habe einen einzigartigen Auftrag von Gott. Also habe ich auch einzigartige Talente bekommen. Ich bin ein Original, keine Kopie. Ich muss niemanden imitieren, auch nicht die beste Freundin. Ich muss keinen Fußballstar oder den Klassenbesten imitieren. In mir steckt Einzigartiges und meine Talente möchte ich trainieren, weil sie gebraucht werden. Das ist so wichtig, dass Kinder nicht nur wissen, dass sie gerade was sagen, was nicht stimmt, sondern dass das ersetzt wird. Lüge muss immer mit der Wahrheit ersetzt werden. Es gibt so viele Lügen. Ich weiß nicht, ich habe ein paar aufgeschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gott ist so weit weg, ich bin ihm egal. Oder Christsein in der Kirche und in die Kirche gehen ist langweilig. Oder nein, das ist unmöglich. Ich bin zu jung, um was zu verändern. Oder ich muss mit den coolen Kindern abhängen, damit ich auch cool bin. Oder meine Eltern sind die strengsten Eltern der Welt. Haben wir schnell entlarvt. Oder Lügen werden meine Probleme lösen. Oder das ist nicht fair, du bist voll ungerecht. Hört ihr den Satz manchmal, du bist ungerecht? Wisst ihr, was mir geholfen hat? Ich muss nicht gerecht sein. Gott ist gerecht. Ich kann gar nicht gerecht sein. Ich kann nur gleich gut sein zu jedem Kind. Und gleich gut sein heißt nicht, dass jeder das Gleiche kriegt. Weil nicht das Gleiche für jeden das Gute ist. Also habe ich immer gesagt, ich muss nicht gerecht sein. Ich bin gleich gut zu euch. Das hat mir so eine Last von den Schultern genommen. Was auch ganz wichtig ist, ist, Gott hat dein Kind vollgestopft mit Potenzial. Ich sage immer, es ist voller Gold. Manchmal sieht man es noch nicht. Deswegen müssen wir Goldgräber sein, die das Ganze dann hervorpolieren oder hervorschürfen. Weil wenn du ein Baby hast, siehst du noch nicht das volle Potenzial. Und wenn sie Pubertiere sind, hast du das Gefühl, ein Monster hat sie verschluckt. Und irgendwann wird auch das Monster sie wieder ausspucken, weil es genug hat. Und dann musst du einfach so im Geist dir denken, es ist ganz viel Gold drinnen. Und das darf ich auch benennen. Wir haben eine wichtige Tradition zum Geburtstag. Sitzt das Geburtstagskind am heißen Stuhl und jeder in der Runde sagt mindestens 3 Sachen, was an dem Geburtstagskind schön ist. Und wir haben begonnen mit, du hast so schöne Augen, und dann haben die anderen Kinder gesagt, ja, du hast auch schöne Augen. Und das war am Anfang halt so der erste Versuch, aber in den Jahren sind wir echt professionell geworden. Wir müssen das schon aufs Handy aufnehmen, weil so viel kommt, das ist echt stark. Und dann haben wir ein ganzes Jahr, jeder von uns, so eine Voice Message, wo jeder, auch die Gäste, die dann beim Geburtstag dabei sind, sagen, was an dem Geburtstagskind schön ist, was uns an ihm gefällt. Und das sind nur schöne Sachen, das dürfen nur schöne Sachen sein. Also konstruktives Feedback geben wir zeitnah. Im besten Fall. Und deswegen ist beim Geburtstag wirklich nur die schönen Sachen. Oder du kannst auch überlegen, was sind die Eigenschaften meines Kindes, die so hervorstechen und die so schön sind. Dann lass das doch auf ein Plakat drucken und häng's ihm übers Bett oder über den Schreibtisch. Dann sieht's das selber, und wenn es das selber sieht, das ist auch wieder so ein Spiegel, das bestätigt das und das kann das noch besser hervorrufen. Wir dürfen Prophetisches über unser Kind empfangen und auch ausrufen. Im Römer 4, Vers 17 steht, ins Dasein rufen, was noch nicht ist. Gott ruft auch aus dem Nichts ins Dasein. Und nur weil ich noch nicht sehe, was Gott da hineingelegt hat, muss ich nicht still sein. Ich kann auf den Geist hören und fragen, was hast du in mein Kind gelegt? Wo sehe ich schon so die ersten Sprossen? Wo sehe ich schon erste Blüten? Aber ich kann das schon ansprechen, ich kann schon hervorrufen, ich kann mein Kind schon ermutigen in diese Richtung. Mein Gebet für meine Kinder war Lukas 2, Vers 52. Da steht ein Vers über Jesus. Da steht, dass er zunahm an Weisheit und Gunst bei Gott und den Menschen. Und das habe ich immer ausgebetet über meine Kinder. Lass sie an Weisheit zunehmen und an Gunst bei Gott und den Menschen. Und manchmal denke ich mal, man muss schon auch aufpassen, was man betet. Weil mein Sohn hat so viel Gunst, dass ich mir manchmal denke, es ist eigentlich schon fast unfair. Der müsste eigentlich von dem, was er leistet, sitzen bleiben. Aber die Lehrer lassen ihn jedes Jahr wieder durch. Und da staune ich und denke mir, Jesus geht seinen Plan mit ihm. Da kann ich denken, was ich will. Jesus schenkt ihm Gunst bei den Lehrern und er wird seinen Weg machen. Das hat nicht mit mir zu tun, das sind die Gebete, die du betest und die du dann selber siehst und die eigentlich sehr kraftvoll sind. Was mir auch immer wieder geholfen hat, ist, andere Leute zu fragen, wie siehst du mein Kind? Es können es die Großeltern sein, gerade in schwierigen Phasen. Es können die Großeltern sein, wir haben auch Segnungspaten für jedes unserer Kinder. Und dann einfach fragen, wie siehst du mein Kind? Oder noch besser, weil sie anders sind als du, sagen sie genau dasselbe wie du, nur anders. Und dein Kind hört auf sie. Das ist auch ein Benefit davon. Ich möchte enden mit Augustinus. Wir haben schon gehört, dass die Esther geschaffen war. Und Augustinus empfindet das ähnlich. Er sagt, geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Er ist der einzige und perfekte Spiegel, der uns zeigt, wie wir sind, der meine wahre Identität vermittelt und der sagt, du bist, wer du bist, weil ich so gewollt habe. Und deswegen ist es einzigartig gut. Ich habe als Abschluss, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, 2 Seiten voller Ich-Bin-Sätze. Könnt ihr das lesen oder nicht? Dann könnt ihr die Augen zumachen, wenn ihr wollt. Ihr könnt, ich lese das jetzt rein, das wird wie ein Maschinengewehr in eure Seele hinein, weil das, was Gott sagt, was du bist, das hat eine Kraft. Gut, dann lese ich das vor. Achtung. Ich bin Mitbürgerin der Heiligen und Gotteshausgenossen. Ich bin, so wie er ist, auch in dieser Welt. Ich bin aus Gott geboren und der Böse tastet mich nicht an. Ich bin gesegnet mit jeder geistlichen Segen der Himmelswelt. Ich bin Berufene, Auserwählte und Treue. Ich bin seine Jüngerin, weil ich Liebe zu anderen habe. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Salz der Erde. Ich bin Teilhaberin der göttlichen Natur. Ich bin Gesandte an Christi Stadt. Ich bin die Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Ich bin berufen von Gott. Ich bin sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Ich bin geheilt durch die Striemen Christi. Ich bin Geliebte Gottes. Ich bin auferweckt mit Christus und sitze mit ihm in der Himmelswelt. Ich bin frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich bin freigemacht zur Freiheit der Herrlichkeit. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin Gottes Kind. Ich bin erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in Gottes Königreich. Ich bin gereinigt in dem Blut Jesu, mir ist vergeben. Ich bin gesegnet, ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Ich bin eine Heilige, ich bin heilig und untadelig vor ihm in seiner Liebe. Ich bin auserwählt, ich bin erwählt, ausgesucht. Ich bin gefestigt bis ans Ende. Ich bin nahe geworden durch das Blut des Christus. Ich bin siegreich, ich bin stark im Herrn. Ich bin freigemacht, ich bin der Sünde gestorben. Ich bin mehr als eine Überwinderin. Ich bin eine Miterbin in Christi. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ich bin in Christus Jesus durch sein Tun. Ich bin begnadigt in dem Geliebten. Ich bin in ihm zur Fülle gebracht. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich bin frei von Verdammnis. Ich bin lebendig durch Christus. Ich bin mit Gott versöhnt. Ich bin fähig zum Anteil am Erbe der Heiligen. Ich bin gewurzelt und aufgebaut, gefestigt im Glauben und überreich in Danksagung. Amen.
Ja, nach diesem Input scheint der Becher mit gutem Zuspruch vielleicht auch bei dir richtig überzulaufen. Du findest diese bedeutsamen Ich-Bin-Wahrheiten, die du gerade gehört hast, in unseren Shownotes verlinkt. Druck sie dir aus, häng sie dir auf deinen Kühlschrank oder woanders in deinem Zuhause auf, um mitten im Alltag daran erinnert zu werden. Agnes aus unserem Team hat gemeint, diesen Vortrag möchte ich mir in den nächsten Wochen öfter anhören, um die Wahrheiten wirklich ausschöpfen zu können. Ich wünsche dir viel Kraft für deine Beziehungen. Möge Gott uns segnen mit identitätsspendenden Begegnungen in unseren Familien und darüber hinaus. Bis zum nächsten Mal in ein paar Wochen. Alles Liebe!